Wir haben hier noch ein paar kleine Schwierigkeiten mit der Auflösung von dem Monitor. Es wird eher einen humoristischen Touch bekommen, die ganze Angelegenheit, wenn ich dann versuche, das Programm mal vorzuzeigen. Dessen ungeachtet kann ich ja erstmal was darüber erzählen, da bin ich ja sowieso Weltmeister drin. Und gucken Sie uns mal an. Das System, auf dem ich das hier starte, ist ein... klasse. 800 mal 600. Cool. Ich kann mal ein paar Webseiten zeigen, um mal vielleicht den vielleicht anwesenden Webdesignern zu zeigen, Sound funktioniert. Den anwesenden Webdesignern zu zeigen, wie wichtig es ist, eine Webseite so zu bauen, dass auf 800 mal 600 auch noch zu sehen ist. Das Programm, über das wir uns heute unterhalten, kümmert sich um diese Problemchen nicht. Es ist eine Workstation-Software für Musiker, mit der man ja einfach professionell Musik aufnehmen kann. Gucken wir es uns mal, suchen es uns mal anzugucken. Die Software läuft mit dem Audio-Daemon Jack, mit dem Jack-System, was ich heute früh schon mal vorgestellt habe. Nochmal kurz zusammengefasst, Jack ist eine Software, die auf dem ISA-System oder auf Fado aufsetzt, um Zugang zu einer Soundkarte oder einem Firewire-Interface zu bekommen, kann auch über Netzwerk laufen. Unterstützt auch noch ein paar andere Backends inzwischen, aber ISA und Fado ist eigentlich unter Linux der Standard. Und die Software, um die es heute geht, heißt Adur und das sieht dann so aus. Die braucht normalerweise eine größere Auflösung. Wir werden gleich mal sehen, wie sich das auswirkt. Ja, so ist das. Wenn das technische Schwierigkeiten gibt, irgendwelches triviales Zeug, dann ist das jeweils immer eine Katastrophe. Aber egal, wir kriegen das schon irgendwie hin. Ich suche mir hier mal so ein Projekt raus. Adur arbeitet nicht mit einzelnen Dateien, sondern legt Projekte an. Das heißt, es ist eine XML-Datei, die in einem Verzeichnis liegt und in dem Verzeichnis werden dann Ressourcen wie Audiodateien speziell oder auch Vorschauen auf Wave-Darstellungen gespeichert als Dateien. Das heißt, wenn man die Sachen transportieren, muss man auch den ganzen Ordner transportieren. Und es weist vielleicht auch schon unter der Hand ein bisschen darauf hin, Adur arbeitet mit sehr großen Dateibeständen. 4-Minuten-Song in üblicher Produktionsweise bei einer höheren Auflösung, das sind dann mindestens schon 2-3 Gigabyte, wenn man normal damit arbeitet. Muss man dann auch mitrechnen. Und ich guck mal, ob ich hier irgendwas finde, mit dem wir, was wir vorführen können. Also natürlich was rausgesucht. Findet er jetzt nicht automatisch. Ach, nein. Hier ist es. So, man startet dann diese XML-Datei, die holt die anderen Dateien rein und zeigt die dann an. Normalerweise ist der Splash-Screen so... Man sieht, das geht dann noch irgendwo weiter, aber es freut mich, dass es überhaupt irgendwie startet und zumindest schon mal zu sehen ist. Nein, kann er nicht. Funktioniert nicht. Theoretisch funktioniert es schon, aber praktisch tut es nicht. Aber prinzipiell geht es schon mal. Gut. Ich könnte jetzt natürlich noch ein bisschen experimentieren vielleicht, aber ich glaube, wir lassen das lieber. Man kann es ja auch so zumindest sehen. Normalerweise, vielleicht auch mal ein Hinweis, man braucht einen 1280er Bildschirm wenigstens, um mit Adur vernünftig arbeiten zu können. So, die einzelnen Teile sieht man hier trotzdem, aber das Programm geht dann hier noch eine Weile weiter. Hängt übrigens auch mit der Übersetzung zusammen. Die englische Fassung ist ein bisschen schmaler, deswegen fällt das auch keinem auf von den Entwicklern, dass das Programm eigentlich zu breit für einen normalen Bildschirm ist. Aber gut, lassen wir das jetzt. Bei der ganzen Aufregung ist auch meine Präsentation gar nicht auf den Rechner gelandet. Das holen wir jetzt auch nochmal nach. Vielleicht fällt in dem Zusammenhang noch auf, dass Adur eine spezielle Eigenschaft hat, die andere Programme, die sich mit Audio beschäftigen, unter Linux so nicht haben. Adur ist tatsächlich produktionsstabil. Das heißt, obwohl es sehr hohe Anforderungen erfüllt, ist es auch unter hoher Last und hohen Anforderungen höchst selten, dass das abstürzt. Ich habe ein Projekt mit Adur durchgeführt in den letzten Jahren, wo ich wenigstens 2000 Stunden damit gearbeitet habe und es ist in dieser Zeit vielleicht 2 oder 3 Mal abgestürzt. Und ich habe damit experimentiert. Ausnahme, einmal war eine Festplatte kaputt, ist klar, dass dann alle Programme abstürzen. Aber Ardour selbst ist sehr stabil, wirklich sehr zuverlässig und macht sich auch keine Gedanken darüber, wenn ich jetzt hier im Hintergrund, während es läuft, meine Präsentation mit OpenOffice starte. Also ich dann den Riesenvorteil habe, dass das wahrscheinlich im Vollbild sich anzeigen wird. Vorhin? Ah, tatsächlich, es funktioniert. Faszinierend, habe ich lange nicht gesehen. Gut. Ja, warum nenne ich das Kronjuwel? Ardour ist eine sehr lange Entwicklung, ist jetzt 10 Jahre alt, hat vor kurzem Jubiläum gehabt und es ist ein sehr großes Programm, was sich professionell orientiert, wie ich schon angedeutet habe, und es wird praktisch ohne Industrieunterstützung programmiert. Das heißt, im Gegensatz zu anderen Systemen, die auch groß, weit entwickelt und professionell sind, die aber von Distributoren finanziert werden, ist das bei Ardour nicht der Fall, sondern ja, es produziert Profi-Software unter GPL und zwar aufgrund von Nutzerunterstützung. So, was kann Ardour, was andere nicht können? Alle Operationen in Ardour sind in Echtzeit. Wir werden uns das dann schnell mal nochmal anschauen. Ich hoffe, dass das funktioniert. Während in anderen Audio-Editoren ich ein Modul aufrufen kann, mit dem ich zum Beispiel einen Hall hinzufügen kann oder einen Equalizer und dann sagen, okay, ich kann hier ein paar Parameter einstellen und dann sagen, jetzt mach das mal oder spiel mir eine Vorschau vor, ist das in Ardour so, dass jeder Vorgang, den ich auf der Oberfläche vornehme, Mixer oder auch in den Einstellungsoberflächen von den Plugins, sofort wirksam wird. Das heißt, ich kann tatsächlich die Sachen in Echtzeit einstellen, so wie sich das ein Profi auch vorstellt. Und es gibt da auch nicht so eine Einschränkung wie, naja, der rendert im Hintergrund dann erstmal so eine Vorschau, die spielt er dann ganz schnell ab, sodass das scheint, als wäre das echt. Sondern Ardour ist von Design her so aufgebaut, dass der gesamte Audiotransport in Echtzeit passiert und auch die Prozessoren, die da mit im Spiel sind, auch in Echtzeit funktionieren. Und zwar in Echtzeit heißt mit weniger als 10 Millisekunden Ansprechlatenz. So, die Mixer-Parameter sind automatisierbar. Das heißt, ich kann jeden Vorgang, den ich per Hand auf der Oberfläche ausführen kann, kann ich in so eine Kurve reinschreiben oder ich kann auch, ähnlich wie bei einem Makrorekorder, die Operation, die ich mit einem Mixer-Kanalzug mache, die kann ich mitschreiben lassen und der merkt sich das. Ich kann das dann auch später editieren und auch das ist eine Sache, die ein Profi normalerweise erwarten wird. Eine richtige Audioproduktion, eine Musikproduktion ist eigentlich ohne so ein Feature gar nicht denkbar, weil gerade bei Gesangsspuren, wenn ich einen talentierten, ausdrucksstarken Sänger habe, der aber nie gelernt hat, wirklich die ganze Zeit in der gleichen Lautstärke zu singen, dann kriege ich den einfach nicht hörbar, es sei denn, ich ersticke den mit einem extremen Brickwall-Kompressor und normalerweise werde ich eine Automatisierung verwenden, um ja die zu lauten Stellen abzusenken, damit ich das ganze Signal lauter bekomme. Und ich kann auch solche Spielereien machen, wie das ja ein Filter, ein Phaser, ein Delay, ein Hall-Effekt so langsam aufgeblendet wird im Stück und dann wieder zurückgeht. Und zwar automatisiert. Das heißt, ich kann das auf 8 Spuren gleichzeitig machen oder auf 20 Spuren gleichzeitig, an der gleichen oder an verschiedenen Stellen, ohne dass ich den Mixer nochmal mit der Hand anfassen muss. Der Schnitt in Ardour, das heißt, jede Schnittoperation, ob ich was lösche, ob ich was abschneide, kürzer oder länger mache, ist komplett non-destruktiv. Und zwar sessionübergreifend non-destruktiv. Das heißt, wenn ich das einstelle, dass der 100 Schritte zurückgehen kann und ich mache 30 Schnitte in einer Session, mache dann das Programm aus und den Rechner aus und mache das nächste Mal wieder an, dann kann ich Operationen, die ich in der letzten Session gemacht habe, wieder rückgängig machen. Weil er sich das alles merkt in seinen XML-Schnittlisten und dann ist das überhaupt kein Problem. Die eigentlichen Audiodaten werden von Ardour praktisch gar nicht angefasst. Es gibt nur einen Vorgang, der die tatsächlich anfasst, und das ist so ein Aufräumskript, was Daten entfernt, die man nicht mehr braucht. Und das entfernt aber auch wirklich nur Dateien, die aufgenommen wurden, die nirgendwo in dem Projekt mehr verwendet werden. Das hat den Nachteil, dass diese Projekte sehr groß werden können und dass ich vielleicht ein Gitarrensolo aufgenommen habe und dann ist zum Schluss bloß ein langgezogener Ton. Und das Gitarrensolo hat aber 3 Minuten gespielt oder so. Und ich will diesen Ton zum Schluss aufbewahren, dann würde Ardour die ganze Datei aufbewahren, würde die nicht löschen. Aber Festplatten sind billig und Nervenenden sind teuer, gerade von Musikern. Und deswegen würde ich sagen, ist das eigentlich auch eine ganz gute Idee. machen Videoeditoren übrigens genauso. Fernsteuerung via MIDI und spezielle Mixer-Hardware, und zwar voll Duplex. Das heißt, kann auch kein anderes Programm, jedenfalls ist mir keins bekannt unter Linux, was das kann. Es gibt Mixer, die erstens motorisierte Fader haben, das heißt, die sich von Geisterhand bewegen lassen, sind programmierbar. Und diese Mixer von Mackie zum Beispiel und auch einige andere Modelle von Behringer zum Beispiel, billigere, die lassen sich von Ardour von der Automatisierung ansprechen. Das heißt, wir können eine Automatisierung für ein Hardwaregerät in Ardour einzeichnen und Ardour macht das dann. Das heißt, wenn Sie sagen, okay, hier ab 2,1 Minuten soll der zweite Mixerkanal um so und so viel abgesenkt werden, dann zeichnen Sie da so eine Kurve ein und dann zieht er den Fader runter. Und zwar den Fader an dem Hardware-Mixer. Und umgekehrt natürlich, Ardour ist vollständig fernsteuerbar von MIDI-Hardware und von spezieller Mixer-Hardware, die eben auch so ein MIDI-artiges Protokoll dann verwendet. Und auch das ist eine Sache, die ein Profi im Studio gerne hat. Das heißt, Sie müssen den Mixer in Ardour nicht unbedingt mit dem Mauszeiger bedienen und auch nicht mit der Tastatur, sondern es gibt halt Mixer-Hardware, mit der Sie dann an einem richtigen Fader ziehen kann oder an einem richtigen Knopf drehen können. Ardour beherrscht auch MIDI-Learn, das heißt, Sie haben im Mixer bei einem 50-Spuren-Projekt haben Sie eben 50 Kanäle mit vielen Parametern, die da drin sind. Und dann haben Sie vielleicht noch 2-3 Dutzend an Plugins. Tja, auch wenn Sie sich einen sehr großen Mixer kaufen, der wird wahrscheinlich nicht genug Knöpfe haben, um das alles zu bedienen. Oh. Und das heißt, Sie können, während das Projekt läuft, die Knöpfe umwidmen. Das heißt, Sie können sagen, okay, ich möchte jetzt nur diesen Knopf bedienen und zwar mit diesem MIDI-Regler. Und dann macht man einen Mittelklick Steuerung drauf und dann lässt sich dieser Knopf zuordnen. Und das heißt, ich kann auch mit einem kleinen MIDI-Controller, das ist ja nicht zum Aushalten. Also ich kann auch mit einem kleinen MIDI-Controller, der zum Beispiel bloß, ja, vielleicht 8 oder 16 Regler hat, kann ich auch das ganze Programm fernsteuern, muss dann bloß immer jedes Mal, wenn ich einen Parameter regeln will, dem mit MIDI-Learn das sagen, dass er diesen Knopf verwenden soll. So, sehr gute Performance und Stabilität auch unter extremen Anforderungen. Extreme Anforderungen heißt, wie gesagt, 50 Spuren gleichzeitig, 2 Dutzend, 3 Dutzend Plugins, alle aktiv, alles vollautomatisiert, weniger als 10 Millisekunden Latenz, keine Aussetzer, keine Abstürze, keine Merkwürdigkeiten. Die grafische Oberfläche von Ardour ist von der eigentlichen Rendering-Engine vollständig getrennt. Das heißt, im Extremfall kann es sogar sein, dass Ihnen die grafische Oberfläche stehen bleibt und kaum noch reagiert, dass die Audio-Engine aber ohne weiteres weiterläuft. Und dass Sie mit etwas Geduld dann zumindest noch Ihre Session retten können, indem Sie dann eben einfach warten, bis er sich halbwegs beruhigt hat und dann sagen, okay, wir speichern das mal und dann schreibt man ein paar Plugins aus oder so. Das heißt, Ardour 1, die erste Generation von Ardour, da war es noch so, da wäre das ganze Programm abgestürzt, was es auch recht häufig getan hat. Bei Ardour 2 ist das nicht mehr der Fall. Da läuft die Audio-Engine beinhart durch, auch wenn die grafische Oberfläche Schwierigkeiten hat. Und auch das kommt nur sehr selten vor. So, was können denn Audioprogramme, die unter Jack laufen, so wie Ardour das tut, noch? Audioports lassen sich beliebig routen. Das heißt, ich kann jedes Signal, was irgendwo entsteht, von irgendeiner Software erzeugt wird oder von einem Hardware-Port reinkommt, auf jeden Eingangsport, den irgendeine Software implementiert hat oder irgendeine Hardware anbietet, routen. Ich kann mit virtuellen Kabeln die Sachen verbinden. Das sieht dann so aus. Das wäre die Oberfläche QJack Control. Die steuert das ganze System. Und Ardour ist jetzt aktiv und hat ein paar Spuren angelegt und ein paar Plugins. Und dann sieht das so aus. Ardour hat einen eigenen, deutlich leichter bedienbaren Mechanismus, um dieses Routing durchzuführen. Das ist viel intuitiver und viel einfacher, als das hier zu machen. Aber wie ist das zum Beispiel, wenn ich an dieses Ardour-System, an dieses laufende System, jetzt noch zum Beispiel einen Drumcomputer anschließen will, weil ich Schlagzeug aufnehmen will? Dann starte ich doch einfach mal ein. Hier, das wäre dann Hydrogen, Drum Machine, passt auch nicht auf dem Bildschirm. Zack. So. Und dann hören Sie im Hintergrund jetzt schon ein Geräusch, was offensichtlich nichts mit Drum-Sound zu tun hat. Das liegt einfach daran, dass Hydrogen und Ardour synchronisiert sind. Und dass Ardour einfach anfängt zu spielen, wenn Hydrogen anfängt zu spielen. Das ist natürlich einstellbar. Das kann ich auch so machen, dass es das nicht tut. Und vielleicht kann man es erkennen. Vielleicht kann man es erkennen hier oben. Da lässt sich in A-Dur das Tempo eintragen. Und dieses Tempo wird an andere Applikationen weitergegeben über Jack. Und die können sich danach richten. Hier sind 124 BPM eingestellt. Und siehe da, in Hydrogen sind auch 124 BPM eingestellt. Wenn ich eine Änderung von dem Tempo vornehme in A-Dur, ändert die sich da auch, das Tempo auch mit. Ich kann solche Änderungen auch automatisieren. Ich kann Punkte einsetzen in A-Dur, wo ich sage, okay, ab hier 125, 126, 126,3, 126,32. Also es ist zweistellig aufgelöst, die BPM. Und wie gesagt, sehr aufmunternd, ne? Naja, also die Musik macht ja A-Dur nicht selber. Oh, okay. Das ist ja toll. Sieht das da auch so übel aus? Ah, schon besser. So, also Audioports lassen sich beliebig routen. Der Hydrogen Drumcomputer hat jetzt auch seine Ports ausgegeben über Jack. Und ich kann halt die Kabel, die der automatisch verlegt hat, auch rausziehen und woanders reinstecken. Das kann ich in A-Dur machen, das kann ich auch in QJack Control machen. Und ich kann auch an Hydrogen Signale schicken. Der macht zurzeit noch nichts Sinnvolles damit, aber kann man vielleicht auch irgendwann mal einbauen, für einen Sidechain-Kompressor zum Beispiel oder was dergleichen. Und Transportfunktionen lassen sich synchronisieren, das haben wir gerade gesehen. Nun ist ein Drumcomputer und ein hartes Recording-Programm zu synchronisieren zwar eine tolle Sache, aber vielleicht nicht so spektakulär. Vielleicht für die Anwesenden viel interessanter ist es, ich kann zum Beispiel einen Videoplayer auch synchronisieren. Das heißt, ich kann in einem Videoplayer-Programm einen Film laufen lassen und den Soundtrack von dem Film in A-Dur bearbeiten. Auf beliebig vielen Spuren, mit automatisierbaren Parametern, mit beliebig vielen Plugins, nach Lust und Laune. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal gemacht. Es funktioniert stabil, es funktioniert wunderbar. Und wenn neben mir dann einer sitzt, der den Film gemacht hat und jetzt genau den richtigen Soundtrack haben will, jemand, der sich für Linux überhaupt nicht interessiert, der gar nicht genau weiß, was das ist, und der sich auch für Computer nicht interessiert und auch nicht genau weiß, was das ist. Und der sagt dann, ja, okay, ja, doch, das funktioniert, das ist toll. Dann sage ich doch, okay, wahrscheinlich tatsächlich kann man es verwenden. Ne? Okay, dazu gehört natürlich auch harte Echtzeit mit garantierten Antwortzeiten. Das heißt, der Drumcomputer und A-Dur bleiben synchron. Solange Jack läuft und nicht gerade ganz zusammenbricht, bleiben die tatsächlich synchronisiert. Es gibt keine Seltsamkeiten von wegen, ja, mit einer Sample-Rate oder so, dann sind es nicht 44,1, sondern 44,14 oder so. Oder dann verlieren wir mal ein paar Samples, was machen wir mit denen? Naja gut, dann setzen wir das mal zurück, sodass Spuren zum Beispiel auseinanderdriften und Phasing entsteht. Das gibt es in Jack nicht. Die Transportfunktionen auseinanderdriften, das gibt es auch nicht. Das läuft wirklich präzise von Anfang bis Ende, synchronisiert, auch unter hoher Last. So. Streams lassen sich auch über Netzwerk austauschen. Habe ich heute früh schon mal kurz erwähnt. Ist ja nicht heute früh, ist ja jetzt Mittag, sage ich es nochmal. Jack hat auch ein Netzwerkmodul, mit dem ich zum Beispiel auch eine Client-Server-Variante aufbauen kann. Das heißt, ich kann einen Rechner laufen lassen, der keinen Lüfter hat, auf dem ich das System bediene. Und gebe ich mir auf meinem zwei Bildschirmen aus, die ich da gerade stehen habe. Und das eigentliche System, das läuft dann auf einer großen Kiste, die sehr viele, sehr große Lüfter hat und wo vielleicht noch so ein RAID-Array daneben steht, in einem Raum, der extra gekühlt werden muss und den ich natürlich nicht als akustischen Klangspender jetzt noch neben meinen Monitorlautsprechern stehen haben will. Oh, das geht über Gigabit Ethernet ohne Probleme, funktioniert sehr gut und wird auch von einigen wenigen Studios tatsächlich praktisch eingesetzt mit großem Erfolg. Ein Studio in USA hat im Independent-Bereich mehrere hundert Alben mit so einem System produziert, die auch tatsächlich im Laden zu kaufen sind, aber haben inzwischen auch dicht gemacht. Naja, was noch? Was braucht Jack, um glücklich zu sein? Der Nutzer muss in der Gruppe Audio stehen. Das heißt, der Nutzer-Account muss der Gruppe Audio angehören, ganz einfach. So, und dann braucht er noch zwei Zeilen in etc Security Limits Conf. Das ist das PAM-System, einige werden das kennen, das ist, kann damit Nutzern erweiterte Rechte geben, so eine Art flexiblere Variante von Quota vielleicht, die noch ein bisschen mehr kann. Und der Gruppe Audio müssen dort Echtzeitrechte und erweiterter Speicherzugriff gewährt werden. Wichtig sind RT-Prio die Echtzeitrechte. Memlock ist nicht unbedingt erforderlich, es funktioniert auch ohne Memlock. Aber wenn ich sowieso Musik drauf machen will, wenn es Musik-Workstation ist, dann sage ich, okay, in erster Linie Audio-Programme und die sollen dann auch Speicher für sich fest reservieren können. Also kann ich das dann auch eintragen. Es gibt hier übrigens noch einen dritten Eintrag, der immer noch rumgeistert. Nice. Ja, dass man Prozesse auch renicen kann, das ist Blödsinn. Das hat mit der Audio-Performance gar nichts zu tun. Es ist nicht hilfreich, sondern eher das Gegenteil davon. Also das kann man dann weglassen, taucht in vielen Tutorials noch auf. Und diese zwei Zeilen sind aber erforderlich. Jetzt könnte man sagen, okay, nehmen wir mal an, ein Distributor hat Ardour als Paket in seinem Repositorium. Das ist bei den gängigen Distributionen heutzutage der Fall. Also Ubuntu Hearts, Debian Hearts, SUSE Hearts, Fedora Hearts über Karma, Mandriva, die haben das alle. Jetzt könnte man sagen, okay, so ein Installationsskript, das kann ja auch konfigurieren. Das könnte das doch gleich machen. Das müsste dann rauskriegen, welcher Nutzer soll denn in die Gruppe Audio eingetragen werden? Hat jetzt Root das Skript direkt aufgerufen, könntest du ja zum Beispiel fragen, welcher Nutzer soll denn die Echtzeitprioritäten bekommen? Und hat das ein normaler Nutzer über sudo aufgerufen, dann würde das ja irgendwie rauszukriegen sein, oder? Und dann könnte der das machen und dann müsste er eben noch diese zwei Zeilen dort eintragen. Ubuntu ist inzwischen so weit, dass es diese zwei Zeilen einträgt, allerdings bloß die erste. Die Hinzufügung zur Gruppe Audio lässt Ubuntu sicherheitshalber weg, weil es nicht weiß, welchen Nutzer sie das zuordnen soll und auch vergisst danach zu fragen. Das gilt allerdings für die Alpha von Ubuntu, die derzeit unterwegs ist. Die älteren Ubuntus haben das sowieso nicht. Und man hofft eigentlich, dass dieser kleine Lapsus noch ausgebügelt wird, bis das Ding dann fertig erscheint. Bekannt ist das Problem schon. Allerdings hat man manchmal auch den Eindruck, man redet auf Klingonisch mit den Leuten. Die verstehen einfach nicht, wie dieses System funktioniert. Also speziell Paket-Maintainer haben da keinen richtigen Zugang dazu. Ändert sich vielleicht auch noch. So, wie wird das eigentlich gemacht? Jetzt habe ich erzählt, was das Ding kann, dass das alles ganz toll ist und wunderbar funktioniert. Es sind etwa 30 Entwickler weltweit, die an Ardour arbeiten. Und dabei wird die Hauptarbeit von Paul Davis erledigt. Paul Davis hat auch Latspa und auch Jack erfunden und maßgeblich mitentwickelt. Und Paul Davis arbeitet jetzt eben an Ardour, und zwar hauptberuflich. Das heißt, das ist sein Job, dafür kriegt er sein Geld. Von wem? Sponsoren haben vorübergehend das Projekt finanziert. Die Hauptsponsoren waren bisher SSL, Solid State Logic von Peter Gabriel. Einige werden das kennen, das ist ein High-End-Audio-Hardware-Hersteller, der für Studios halt Hardware herstellt. Es gab dann irgendwann einen Interessenkonflikt, da haben sie ihn dann wieder gestrichen von ihrer Gehaltsliste, aber sie haben ihn immerhin ein Jahr finanziert. Und die SAE, die School of Audio Engineering, hat Paul Davis auch für ein Jahr finanziert. Und zwar, weil die gerne eine Version von Ardour haben wollten, die 1:1 die Shortcuts aus Pro Tools unterstützt. Das heißt, damit ihre Schüler von der SAE zu Hause die Shortcuts für Pro Tools üben können, auf einer freien Software, die sie dann nicht als gecrackte Variante irgendwo. Ja, und also es gibt eine spezielle SAE-Version von Ardour, die dann eine reduzierte Oberfläche hat und die genau die gleichen Shortcuts wie Pro Tools haben soll. Diese Variante gibt es, diese SAE-Variante. Ich habe sie allerdings noch nie gesehen, weil das eine SAE-interne Angelegenheit ist. Auf jeden Fall haben SAE dafür bezahlt. Und zurzeit finanzieren die Nutzer das Projekt durch Spenden. Die monatlichen Kosten betragen 4.500 US-Dollar. Da gab es auch einige Diskussionen in deutschen Foren teilweise. Oh, 4.500 Dollar, das ist aber viel Geld. Für einen amerikanischen Softwareentwickler, der zwei Kinder hat, seine ganze Familie davon durchbringen soll, der alleine 800 Dollar normalerweise schon an Krankenkasse bezahlt, für sich selbst. Seine Kinder sind da nicht dabei. Viele Sachen selber bezahlen muss, die man hier immer noch umsonst kriegt, ist das gar nichts. 4.500 Dollar ist gerade mal so, dass man sagt, okay, jetzt bin ich nicht gezwungen, noch was anderes zu machen, sondern ich komme irgendwie um die Runden. Und es wird auch von den allermeisten Leuten eingesehen. Man kann sich beim Ador-Projekt als Subscriber eintragen und ab $1 im Monat ist man dann in dieser ehrenvollen Liste derjenigen, die dafür unterschrieben haben, als Abonnent und finanziert das Programm mit. Oder man kann Spenden an Ador schicken, das geht leider nur via PayPal. Und damit eben die Entwicklung unterstützen. Es kommt ab und zu noch was rein von Hardwareherstellern, die Embedded-Geschichten mit Ador machen, wo Paul Davis sich dann beteiligt. Das sind zum Beispiel Harrison-Konsolen, die auch mit einer eingebetteten Version mit von Ador laufen. Es gibt auch eine proprietäre Variante von Ador für Mac, die von Harrison gesponsert und bezahlt wurde. Und so kommt die Kohle zusammen, um das Ganze zu finanzieren. Die Entwickler selber untereinander sind sich auch einig, dass PD das ganze Geld kriegen soll. Ich habe es tatsächlich zweimal geschafft, Spenden an Leute zu schicken, die mir dann eine E-Mail geschrieben haben, ach, spende das mal lieber an Ador und so, ich brauche das nicht. Ist erstaunlich, wirklich. Also wirklich talentierte Leute, wo ich sage, der muss jetzt endlich mal, also irgendwie Gratifikation bei SourceForge irgendwie mal 30 Euro oder sowas, ne? Und dann kommt dann so eine Mail zurück, ja, vielen Dank und so, finde ich auch ganz nett und so, aber spende das mal lieber an Ador. Leute, die mit Ador selber gar nichts zu tun haben, sagt einiges darüber aus, als wie wichtig dieses ganze System angesehen wird. So, Mythen und Fakten. Trotz alledem ist Ador eine vollständig freie Software unter GNU GPL V2. Es ist auch GPL, es gibt keine LGPL-Teile, wie auch teilweise so in Mythen rumgegangen sind, und so, sondern es ist tatsächlich GPL. Und das wird auch durchgesetzt. Das wird euch auch durchgesetzt, bedeutet, es gibt einen VST-Support für Ador. Der war lange Zeit realisiert über das VST-SDK von Steinberg. Das heißt, man konnte das SDK runterladen von Steinberg, auch für, als Linux-Nutzer. Wenn das installiert war, also wenn das irgendwo ausgepackt war, die entsprechenden Dateien, dann konnte man Ador mit Hilfe von Wine mit VST-Support bauen. Und einige sagten dann, okay, dann machen wir doch gleich ein Binary und stellen das irgendwie auf so ein Repo hoch und so. Und dann so ein schwedischer Entwickler hat das getan, der hat das dann für Mandriva und Mandrake angeboten und der hat richtig Ärger gekriegt, weil das eben nach GPL nicht erlaubt ist. Ich darf eben keinen Vertrieb von Binaries ohne ausdrückliche Erlaubnis. Wenn das GPL ist, darf das nicht gegen unfreie Software gelinkt sein. So. Und das ist aber inzwischen gelöst. Kommen wir dann am Ende noch dazu. Für den Download von Binaries, die unter Mac OS X Presets von AU-Plugins speichern können, fordert die Ador-Webseite eine Spende. Das heißt, spendet man nicht, kann man das nicht runterladen. Mac-Binaries ohne dieses Feature sind allerdings frei downloadbar. Das heißt, wenn ich keine Spende eingebe, wenn ich keine Spende leiste, dann kriege ich einen Download-Link für eine Mac-Version davon, von Ador, die die Presets von diesen Plugins nicht speichern kann. Wenn ich eine Spende geleistet habe, und zwar zum Beispiel $1, dann kriege ich eine Variante, die eben die Presets speichern kann. Da gab es eine große Diskussion darüber. Was ist hier los? Das ist ja nun wirklich überhaupt keine freie Angelegenheit. Eine Frechheit sondergleichen. Wie können die es wagen? So, und wir stellen das gleich ins nächste File-Sharing-Netz. Wir wissen, wenn wir uns die GPL genau anschauen, dass ich eine Software verkaufe, steht dem gar nicht entgegen. Auch dass ich die zwangsweise Geld dafür verlange, steht dem auch nicht entgegen. Ich darf bloß die Weiterverbreitung und den Zugang zu den Quellcodes nicht beschränken. Und das wird auch nicht beschränkt. Die Quellcodes, aus denen sich auch die Mac-Version bauen lässt, sind natürlich als TAR-Archiv und SVN-Auszug für jeden frei verfügbar. Anonymisiert, ohne Registrierung gibt es auch so, dass man sich registrieren muss, bevor man dann das SVN rankommt. Das ist alles totaler Blödsinn, das ist alles Quatsch. Man kann Ador runterladen als irgendwie namenloser Benutzer von irgendwo, als SVN-Auszug oder als Tabor. Dann kann man das bauen, wenn man will, auch auf dem Macintosh, was allerdings dem Vernehmen nach 2 Tage dauern soll und nicht wirklich Spaß macht. Deswegen auch die Beliebtheit von dem Binary. Man muss sich natürlich auch fragen, von dem Macintosh Binary werden pro Monat von übrigens dem Ador Webspace, die sitzen dann nicht mehr auf SourceForget, vom Ardour Webserver 30.000 Downloads registriert. Und wenn bei 30.000 Downloads so gar nichts reinkommt, dann fragt man sich doch, naja, es ist für die Entwickler von Ardour auch nicht einfach, das auf den Mac zu bauen. Das ist einfach ein Service, den die den Leuten bieten. Und für so einen Service bezahlt man typischerweise. Und ja, wenn man sich eine Linux-Distribution auf CD kauft mit einem Handbuch, bezahlt man auch was dafür. Und wenn man eben ein Binary von Ardour für Mac haben will, was AU-Plugins speichern kann, muss man auch dafür bezahlen. Es sei denn, man lädt sich die Quellcodes runter und baut das Ding selber, dann kriegt man es natürlich umsonst und kann auch auf der Mailingliste fragen, warum das nicht funktioniert. Auch die VST-Implementierung von Ardour ist freie Software. Toby Docs von LMMS hat sich ein bisschen Mühe gegeben, hat die Header analysiert von VST und seitdem gibt es ein System, heißt Vestige, und das erlaubt es zusammen mit Wine, mit den Wine-Entwicklungsbibliotheken, Software unter Linux zu bauen, die VST-Plugins, und zwar im Windows-DLL-Format, direkt laden und ausführen kann. Und Vestige ist frei, lizenziert, und es gibt bis jetzt auch keine Meldung irgendwie aus Richtung Yamaha, Steinberg, dass denen das irgendwie nicht in Kram passt. Paul Davis ist in der Hinsicht sehr, sehr pingelig. Wenn es da Schwierigkeiten gäbe, würden sie es nicht verwenden. Das heißt, heute ist es so, dass man Ardour in einer VST-unterstützenden Version selber bauen kann, ohne weiteres, und dass es auch Binaries gibt, die völlig legal sind und die man sich auch aus verschiedenen Repos runterladen kann. Standardmäßig haben das die Repos nicht an Bord, aber es gibt auf jeden Fall installierbare Pakete, DEP und RPM, und die sind auch völlig legal verbreitbar und die funktionieren auch. Allerdings, wenn man das dann tatsächlich benutzt, das heißt, wenn man dann tatsächlich anfängt, irgendwelche Windows-DLLs zu laden, dann ist das mit der Stabilität nicht mehr so weit her, wie ich das am Anfang erzählt habe. Es gibt einige, die sehr gut funktionieren, es gibt auch einige, die gar nicht funktionieren, und das heißt, wenn man Ardour mit VST benutzen will, dann, klar, Ardour VST-Version selber bauen oder irgendwo runterladen, installieren und dann jede einzelne VST-Bibliothek, die man benutzen möchte, bevor man sie das erste Mal richtig benutzt, in einem Dummy-Projekt laden und ausprobieren. Und am besten in einem Dummy-Projekt, in dem alle anderen, die stabil funktioniert haben, schon geladen sind und gerade am Machen sind. Um halt solche Effekte wie, wenn das eine läuft und das andere auch, naja, so, kurz und gut, für einen professionellen Einsatz halte ich das für nicht stabil genug. Aber wenn es jetzt um irgendwelche essentiellen Sachen geht, ausprobieren, wenn es funktioniert, gut, dann kann man es benutzen. Die Performance ist ziemlich gut, ist allerdings nicht ganz so gut wie mit LV2 oder mit LATSBAR-Plugins. Und die Stabilität, das muss man ausprobieren. Manche laufen stabil, andere nicht. So. Tja, wie soll's weitergehen? Ardour 3 soll noch in diesem Jahr erscheinen. Das erzähle ich jetzt schon seit 3 Jahren. Es bietet eine übergearbeitete Oberfläche und ein verbessertes Routing und eigene MIDI-Spuren. Ardour 2, die jetzige stabile Variante von Ardour, besitzt keine eigenen MIDI-Spuren. Das heißt, es gibt nur Audiospuren. Die MIDI-Unterstützung bezieht sich vollständig auf Fernbedienungsfunktionen, also auf Controller. MIDI-Controller lassen sich verwenden. Aber es lassen sich keine Noten speichern und auch nicht wiedergeben in Ardour. Das lässt sich eigentlich heutzutage mit Ardour 2 nur mit diesem Workaround, dass ich halt einen MIDI-Sequenzer synchronisiert laufen lasse mit Ardour zusammen. Es funktioniert sehr gut, aber ist natürlich nicht so bequem wie so ein Total Recall-System, wo ich einmal auf Speichern drücke und dann sind eben auch meine ganzen MIDI-Spuren und alles gespeichert, die Einstellung für Synthesizer und dergleichen. Ardour 3 ist jetzt, man sieht es schon so einigermaßen, das sieht harmloser aus, als es ist. Es ist ein Screenshot. Solange sich da nichts bewegt, bleibt er auch so. Aber wenn man da auf Play drückt, in dem Falle da hat er von den Noten, die ich da von dem Keyboard aufgenommen habe, bloß jede zweite gespielt und ist nach ein paar Minuten abgestürzt. Und das heißt, das funktioniert, ist weit davon entfernt, stabil zu funktionieren. Man wird noch eine Weile dran arbeiten müssen. Es macht allerdings auch schöne Fortschritte. Ich hatte Ardour 3 aus dem SVN vor 3 Monaten auch schon mal installiert und ausprobiert und da ging es praktisch gar nicht. Also es ist dauernd abgestürzt. Die MIDI-Spuren haben irgendwelche seltsamen, verzerrten Darstellungen gezeigt. Also das, wenn ich zum Beispiel den Spurkopf, das hier, wenn ich den größer gezoomt habe, dann ist die Spur genauso klein geblieben wie vorher und so, dann ist das alles auseinandergefallen. Also das hat sich schon deutlich gebessert und es besteht tatsächlich eine gewisse Hoffnung, dass dieses Programm dieses Jahr noch in einer halbwegs funktionierenden Beta-Version verfügbar sein wird. Eigentlich war der Mai geplant, aber das ist schon wieder gecancelt. Denn, wie gesagt, ich habe es gestern probiert. Wir können auch gleich nochmal versuchen, ob wir es jetzt mal eingeschaltet kriegen. Es ist wahrscheinlich, dass es noch bis Ende des Jahres dauert. Und andererseits, wenn es dann mal rauskommt, kann man eigentlich auch davon ausgehen, dass es dann funktioniert. So. Dann machen wir das mal aus und ich würde mal ein paar Kleinigkeiten zeigen hier. Erstmal in Ardour 2. Ich hatte von Automatisierung gesprochen. Und da wäre hier zum Beispiel eine ganz einfache Sache. Moment, ich gehe mal hier. Versuch mal hier weiter zu schreiben. Das nicht mit einer Hand. So. Jetzt läuft der Hintergrund hier weiter. Kann ich mal anhalten. Nehmen wir mal an, ich würde hier auf dieser Spur ich komme da nicht ran. Ja gut, da zeige ich was Einfacheres. Nehmen wir mal an, ich würde hier einfach die Lautstärke oder sagen wir das Panorama verstellen wollen. Und dann gehe ich hier hin, klicke hier auf Automation und dann kriege ich die verfügbaren Automationen angezeigt. Wie man hier schon sieht, gibt es auch Automationen für Plugins. Das wird natürlich nur angezeigt, wenn tatsächlich ein Plugin in der Spur auch drin ist. Und dann kann ich mir einen Parameter aussuchen, den ich automatisieren will. Wie zum Beispiel, nehmen wir mal hier, die Stärke von dem Effekt. Naja, aber prinzipiell sollte man sehen. Ich kann hier solche Kurven einzeichnen und wenn ich dann hier an diesen Knopf von manuell auf Wiedergabe umschalte und mir wenn ich mir hier dann die Plugin-Oberfläche mal anschaue, dann achten wir mal auf diesen Regler hier, Amount. Na komm. Gut. Mach schon. Den Leuten wird langweilig, mach mal. Kann auch noch sein, dass er das gar nicht anzeigt. Ja, hier sieht man es. Ja. Toll. Das heißt, ich kann hier, während das Ding läuft, einstellen, wie stark sich ein Effekt auswirken soll. Oder irgendein anderer Parameter. Das ist vollständig mir überlassen. Man wird es natürlich normalerweise für Lautstärkeregler verwenden, auch für Panorama und dergleichen. Aber man kann es eben auch für solche kreativen Effekte benutzen. Für die Lautstärke hat allerdings Ardour noch eine etwas einfacher zugänglichere Variante von der ganzen Angelegenheit, nämlich hier solche Kurven, mit denen ich den Lautstärkeverlauf direkt einschreiben kann. Das ist dann auch sofort aktiv, das braucht nicht extra aktiviert werden. Das ist de facto auch eine Automatisierung, die sich allerdings auf den Gain von dem Originalmaterial bezieht. Und das heißt, die auch keine Auswirkung auf den Mixer hat. Das heißt, ich kann zum Beispiel einzelne Spitzen aus einer Aufnahme rausnehmen, wie es typischerweise bei Gesang häufig vorkommt, und kann dann die Gesamtlautstärke von dem Track aber immer noch am Mixer schön ruhig einstellen. Der hopst dann nicht dauernd hin und her, sondern es springt hier halt nur der Gain von dem Originalmaterial hin und her, sodass ich ja solche Lautstärkespitzen damit entfernen kann. Plugins haben wir jetzt schon mal eins gesehen. Ich zeige jetzt mal eine Sache, die vielleicht auch einige interessieren wird. Das war diese langweiligen Latzbar-Teile. Wir haben schon gesehen, dass das Plugin, was wir gerade gesehen haben, immerhin schon Drehregler hatte, was nicht unbedingt eine super Innovation ist, aber wo vielleicht einigen schon auffällt, das ist gar nicht Latzbar. Das kann nicht Latzbar sein, das ist Drehregler. Aber gucken wir uns mal ein wichtiges, modernes Linux-Plugin an. Das wäre zum Beispiel das. Wenn wir denn rankommen. Ha! So. Und das ist eben, das ist keine VST-Emulation, die wir hier sehen. Wenn wir überhaupt was sehen. Sondern das ist ein natives Linux-Plugin, was unter Ardour läuft. Und das ist im Format LV2. Das Format LV2 erlaubt eigene grafische Oberflächen für Audio-Plugins. Das heißt, es gibt nicht bloß diese Host-Regler, sondern es gibt schon so ein bisschen so ein VST-AU-Feel, dass ich halt auch Bitmaps verwenden kann für Knöpfe. Und das ist vielleicht eine Spielerei. Viel interessanter ist, dass ich in dem hier Physical Modeling Sachen implementieren kann, wie zum Beispiel zu sagen, okay, Listener, Source. Und das funktioniert tatsächlich. Oder die Raummaße, wie klingt ein Delay oder wie klingt ein Reverb, wenn das in einem Raum stattfindet, der ungefähr so aussieht. Natürlich muss der Algorithmus das dann sinnvoll umsetzen, das muss er dann allerdings bei einem Native Plugin auch. Und der macht das ganz gut. Das ist jetzt auf den Lautsprechern mit einiger Sicherheit nicht zu hören. Aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass das tatsächlich funktioniert. Und das ist nur ein Beispiel. Das ist jetzt ein Plugin von Invada Records aus Australien. Die produzieren in erster Linie so Underground Hip-Hop, R&B-Sachen teilweise und Avantgarde, so Jazz-Richtung sogar. Und die haben halt ein paar Plugins geschrieben für ihren eigenen Sound. Sind überwiegend Vintage-orientiert und die haben die als Latzbar-Plugins angeboten. Und dann ging es dann auf Mailinglisten rum und sagt, ja, und so, aber eure VST-Varianten von den Plugins, die haben so eine hübsche Oberfläche, nur nochmal LV2 und die dann kannte ich gar nicht, wusste ich gar nicht. Aha, ist ja interessant, werde ich mir mal angucken. Und die haben das tatsächlich geschafft, nach einem Monat die Plugins mit dieser Oberfläche rauszubringen, die vorher bloß Schieberegler hatten. Und die trotzdem 1A funktionieren. Das heißt, vorausgesetzt, man hat eine Host-Software wie Ardour, die auch diese grafischen Oberflächen unterstützt, dann kriegt man unter Linux native Effekte, die auch performance-technisch viel, viel besser sind als die VST, die wir haben. Und die auch hübsch aussehen. Gut, ich möchte nicht versäumen, auch noch Zeit für die Fragestunde zu lassen. Und werde deswegen jetzt mal bloß ganz schnell einen Blick auf Ardour 3 wagen. Mal sehen, ob es startet. Zack. Natürlich lässt sich Ardour 3 parallel zu Ardour 2 installieren. Beeinflussen sich gegenseitig auch nicht. Die benutzen verschiedene. Habe ich hier einen vergessen hier. Was ist das? Nein! Benutzen auch verschiedene Konfigurationsdateien und sieht dann so aus. Zack. Wir sehen, die Projekte heißen immer bloß Test und so. Test. Oh. Ah! Okay, das ist nicht ungewöhnlich. Ich könnte das jetzt auch mal schnell runterladen aus dem SVN und neu bauen. Wir haben sicherlich seit gestern das schon wieder repariert. Allerdings, auf dem Rechner, das ist ein Quad-Core mit 4 GB RAM, dauert die Übersetzung. Das ist recht viel, was der macht. Vorausgesetzt, man baut auch alle Module mit. Die VST-Variante dauert noch länger. Das ist aber mit LV2-Support und mit noch ein paar anderen Spielereien braucht er ja fast eine Stunde, um das Ding zu bauen. Und deswegen werde ich es jetzt auch hiermit erstmal belassen und würde mich interessieren, ob es denn Fragen zu dem ganzen Thema gibt.
Wo stelle ich denn die Synchronisierung zwischen jetzt dem Drumcomputer und dem anderen Programm ein? Mache ich das alles in den Check?
Ja. Ich nehme mal das normale Arduino wieder, mal sehen, das jetzt noch anspringt. Gleichzeitig laufen können sie nicht. Die 2er und die 3er Version meine ich. Okay, wie stelle ich das ein? Hier, in Arduino stellt man ein, der Zeitgeber, also der also die zentrale Synchronisationsquelle im Jack-System, kann MTC sein, das heißt, ich kann eine Hardware anschließen, die so ein Zeitgeber hat, kann interner sein, dann macht das Arduino für sich, nur für sich alleine, oder Jack. Und wenn ich hier Jack einstelle, dann wird das praktisch propagiert in das ganze Jack-System, der Zeitgeber. Und dann sage ich ihm noch, dass er Time Master sein soll, das heißt, dass die BPM von Arduino geliefert werden. Das heißt, wenn Arduino hier oben ausgibt, das sollen 124 BPM sein, dann sagt Hydrogen auch, okay, mache ich. Und wenn Arduino die BPM wechselt, wechselt Hydrogen die BPM auch. Das ist dann automatisiert. In Hydrogen muss ich hier unter Einstellungen das auch einstellen. Das ist allerdings voreingestellt. Nee, das ist voreingestellt in dieser. Ja, in den neueren Versionen ist das von vornherein schon eingeschaltet und es lässt sich wohl noch irgendwie abschalten, aber ich wüsste jetzt auch gar nicht, weil Hydrogen an sich dafür gebaut ist. Als halt Drumcomputer ist es normalerweise keine Standalone-Software und dann sagt er sich, okay, entweder ich bin selber Master oder ich kriege einen Master, BPM von irgendwo und der Transport wird synchronisiert mit dem richtigen BPM. Und das ist dann automatisch. Bei Jack, bei Arduino muss man es einstellen.
Ja, ich hätte zwei Fragen dazu noch. Wie muss ich jetzt Arduino genau verstehen? Ist das eine reine Audiobearbeitungssoftware oder könnte ich zum Beispiel auch Sachen, zum Beispiel Tonlagen korrigieren oder
Tonlagenkorrektur, also eine Audiobearbeitung in dem Sinne von der kreativen Bearbeitung von Wave-Dateien. Mhm. Das geht mit Arduino. Es ist inzwischen viel besser dafür geeignet als Audacity zum Beispiel, was dafür gebraucht ist. Aber wenn man wirklich in die Tiefe gehen will auf dem Gebiet, dann empfehle ich dann eher Sonic Visualizer. Das ist besser dafür gebaut, das hat auch eine Reihe von Offline-Tools, die Arduino gar nicht hat oder bloß ganz wenig. Also zum Beispiel Noise Reduction geht mit Arduino nicht, ne? Ist gar nicht vorgesehen. Und ansonsten kann man aber alles, was an LUTs und LV2-Plugins da ist, auch in Arduino verwenden, um einfach den als Wave-Editor zu verwenden. Allerdings ist es non-destruktiv. Ich muss das dann exportieren, um halt eine entsprechende bearbeitete Datei zu haben.
Also das heißt, es ist eigentlich nur für Effekte und sowas da?
Nein, nicht ganz. Also Tonlagenkorrektur zum Beispiel, da gibt es auch ein Plugin, der ist allerdings nicht so ausgefeilt wie manch ein anderes, aber es kommen da dauernd neue Sachen raus. Diese Funktionalitäten hängen aber bei Arduino davon ab, was an Plugins verfügbar ist. Und es gibt jetzt zum Beispiel ein aktuelles Plugin, das heißt Auto Talent. Das hat auch ein englischer Entwickler in einer rasend kurzer Zeit irgendwie zusammengehauen, mit dem sich so Pitch Correction halt automatisiert und in Echtzeit regeln lässt. Und damit kann man das machen. Aber wie gesagt, Arduino hat solche Fähigkeiten an sich nicht an Bord. Man muss dann gucken, ob es die entsprechenden Plugins gibt für das, was man tun will.
Mhm. Ja. Hätte ich noch eine spezielle Frage. Und zwar sind wir ja von der Blindenstudienanstalt und sind... Kollege neben mir auch, sind blind und würden auch gerne so eine Software nutzen. Dann würde ich fragen, wie sieht es denn mit Accessibility und Tastenkürzel so aus? Ja. Also ist man an die Maus angewiesen?
Nein, man ist definitiv nicht auf die Maus angewiesen, sondern es gibt von Arduino, für Arduino 1 gab es eine KSI-Version, die direkt ein Interface, also nicht grafisches Interface, was dafür programmiert war. Und aus diesem Erbe sozusagen stammt das noch, dass Arduino praktisch vollständig von der Tastatur aus bedienbar ist. Aha, es gibt fast keine Einschränkungen. Und also es ist komfortabler mit der Maus zu bedienen. Geschmackssache.
Ja.
Also manche Sachen, wie zum Beispiel jetzt ein einzelnes Sample genau rauszusuchen, das geht mit einer Maus wahrscheinlich einfacher. Aber es gibt de facto nichts von den wichtigen Funktionen in dem Programm, die man nicht auch mit der Tastatur bedienen kann.
Gibt es Windows-Ports dazu oder nur Linux?
Nein.
Okay.
Es läuft angeblich mit Cygwin. Ansonsten läuft es 1:1 mit macOS. Also es gibt eine macOS-Version, die sehr gut funktioniert. Paul Davis hat gesagt, bevor ich einen Windows-Port schreibe, fresse ich meinen Hut.
Wie ist es mit der Cocoa-Kompatibilität dann bei Mac OS X?
Die ist ziemlich weit entwickelt inzwischen. Mhm. Es war eine ganze Zeit lang, war es so ein bisschen Ado noch so ein Fremdkörper unter Mac OS, aber inzwischen ist die aktuellen Versionen sind auch nativ.
Nur noch eine letzte Frage, dann reiche ich weiter, Entschuldigung. Wie sieht's denn mit der Ado 3 dann aus, wenn das auch eine MIDI-Unterstützung hat? Ja. Kann man damit dann auch Vanguard zum Beispiel oder auch so andere VST-Instrumente ansteuern?
Ja, gute Frage, ganz fantastisch. Man kann, ja. Erstens, man kann, und zwar über das MIDI-System des Rechners. Das heißt, das MIDI-Netzwerk, was auf dem Rechner verfügbar ist, kann die MIDI-Daten von der Ardour-Spur an beliebige Software schicken. Aber ob ein Synthesizer auch stabil und sicher direkt in der Ardour-Session von Ardour aufgerufen aus läuft, das ist noch die große Frage. Zurzeit ist es noch so, wenn ich in Ardour 3 auch einen nativen Linux-Synthesizer aufrufe, stürzt sofort ab.
Oh. Aber ich meine, wenn man so einen nativen Synthesizer hätte für Linux, das wäre doch cool.
Ja, also Standalone-Synthesizer aller Art kann Ardour dann die MIDI-Noten schicken. Das funktioniert. Das funktioniert sehr gut.
Ja, alles klar. Dankeschön.
Mhm. Wie verhält sich das eigentlich mit dem Systemkern? Du sagtest ja, es ist echtzeitfähig. Müssen da irgendwelche Plugins rein? Oder?
Nein, nicht mehr.
Nicht mehr, okay.
Nein. Also die aktuellen Kernel-Varianten beherrschen die Echtzeitfunktion, die Ardour braucht, prinzipiell out of the box. Also auch der Vanilla beherrscht das, ungepatcht. Allerdings kriegt man eine bessere Performance, wenn man einen gepatchten Realtime-Kernel benutzt. Bessere Performance heißt allerdings dann tatsächlich so Ansprechzeiten von unter 5 Millisekunden bei irgendwie 60 Spuren oder so. Für den normalen Betrieb, bei 10 Millisekunden Latenz, mit einer guten Audio-Soundkarte, also mit einer guten Soundkarte meine ich, eine PCI-Karte, wie die hier drin ist, die kostet um die 80 Euro. Also es muss keine Profi-Hardware wie beim Macintosh, wo man für 500 Euro eine Soundkarte kaufen muss. Sondern mit einer normalen, etwas besseren Sound-Hardware kann ich Ardour auf einem ganz normalen Out-of-the-Box Linux ohne Spezialkernel produktiv, sinnvoll betreiben. Auch für Aufnahmen. Diese Einträge in Limitscom sind obligatorisch. Also da kommt man bei SteamOS kein Faden an. Das muss man haben.
Du hattest gerade zu Ardour 3 die MIDI-Unterstützung hervorgehoben. Das bedeutet, dass Ardour 2 erstmal nicht mit MIDI umgehen kann?
Ardour 2 kann sehr gut mit MIDI umgehen, allerdings nur mit Controller-Daten, nicht mit Noten. Das heißt, Ardour 2 kann... Ich kann auf einem MIDI-Keyboard, auf einem Controller, kann beliebigen Knopf drehen, dann hier. Ich habe jetzt kein MIDI-Keyboard angeschaltet, aber wenn ich hier Steuerung Mittelklick mache, dann geht hier so ein kleines Fensterchen auf. Operate Controller now. Das heißt, hätte ich jetzt ein Keyboard oder einen Controller angeschlossen, dann könnte ich jetzt an dem Knopf drehen und dann würde dieser Eintrag hier, dann würde dieser Eintrag hier, also dieser Mixer-Kanalzug, könnte ich dann mit diesem Knopf fernbedienen. MTC-Synchronisierung geht auch. Das heißt, wenn ich einen Hardware-Sequencer habe, kann der auch Ardour fernsteuern und umgekehrt, also Duplex. Aber Ardour hat eben keine MIDI-Spuren, wo man Noten eintragen oder aufnehmen könnte.
Das heißt, als Sequencer kann man ihn nicht verwenden, sondern muss erst dann das MIDI quasi selber irgendwo anders expandieren und kann dann erst mit dem Audiosignal arbeiten.
Also eine Variante wäre hier Rose Garden zum Beispiel. Nein, aber es kann synchronisiert werden. Also ich kann hier Rose Garden synchron laufen lassen. Ich weiß nicht, ob er jetzt schon darauf eingestellt ist. Dann mal sehen. Nee, das muss man erst einschalten, Rose Garden. das ist jetzt auch so eine SVN von Rosegarden, jetzt gerade portiert wird. Es kann sein, dass das jetzt auch erstmal noch nicht funktioniert. Aber prinzipiell geht das. Und mit Muse geht es zum Beispiel auch. Also mit den älteren Rosegarden-Varianten geht es. Mit SEC24 geht es auch. Mit den ganzen neuen.
Aber wir brauchen ja nur auf 3 zu warten, ne?
Bitte?
Wir brauchen nur auf 3 zu warten.
Jein. Jein.
Okay, ich habe zwei Sachen. Zum einen vielleicht ein Tipp, wenn man sehbehindert ist, ist es vielleicht nicht schlecht, einen externen Controller zu nutzen.
Ja.
Das bietet sich hier an, würde ich sagen. Zum anderen hätte ich mal eine Frage zu Soundkarten mit mehreren Eingängen. Hast du da irgendwie eine Handvoll, die du empfehlen kannst, die unter Linux mit Alza-Unterstützung, mit Jack und so weiterlaufen?
Kann ich, also was ich bedenkenlos empfehlen kann, sind M-Audio-Delta-Karten. Überhaupt M-Audio-Karten, also auch die Audiophile 1024 ist hier drin. Funktionieren out of the box, also mit maximaler Belastung, es funktioniert wunderbar, auch für Desktop-Sound. Die nächstbesseren wären dann tatsächlich die RME. Es lohnt sich nicht, Geld dazwischen auszugeben. Das ist rausgeschmissenes Geld. Also für 200-300 Euro eine M-Audio-Delta Mehrkanalkarte ist eine gute Investition. Irgendwelche Exoten für 500, 600 oder 150, das lohnt sich nicht. Das nächstbessere wäre, wie gesagt, eine Hammer-V-Karte. Und zwar eine klassische. Die funktionieren übrigens mit, da hat Paul Davis am Treiber mitgeschrieben für die Hammer-V-Karten. Die sind optimiert. Also das ist wirklich killermäßig. Da braucht man auch keinen Spezialkern oder sonst was. Da ist der Treiber an sich schon so echtzeitfähig, das ist ähnlich wie bei Mac halt. Ne? Ist halt auch ein richtiges DSP und ich habe es bei ein paar Leuten gesehen. Also ich kenne da jemanden, der hat ein 6 Jahre altes IBM, also ein ThinkPad, ein uraltes Teil. Da hat er ein PCMCIE, hat er eine Hammer-V-Karte dranhängen lassen. Der nimmt mit dem Ding auf 16 Spuren gleichzeitig auf in einem Projekt, in dem schon 40 Spuren aufgenommen sind. Der sagt nicht mu, nicht mehr. Hat er eher Probleme mit dem Bus, dass es halt dann die Daten nicht schnell genug transportiert werden. Aber ja, das wäre dann die Empfehlung. Firewire-Hardware, Eddyroll. Wenn man ein bisschen Geld anlegen kann, die Eddyroll-Karten beziehungsweise die Boxen von Eddyroll funktionieren am besten, mit großem Abstand. Focusrite funktionieren auch sehr gut, sind aber technisch nicht. Ja. Vorsicht, die RME-Firewire-Karten funktionieren übrigens nicht. Funktionieren gar nicht, die Fireface. Geht, sagt nicht mu, nicht mehr. Auch offiziell, also von Seiten RME gesagt, ja, das Linux-Treiber würde bedeuten, wir müssten Informationen weitergeben, die wir nicht weitergeben wollen.
Ja? Also ich habe jetzt mal eine Frage zu den Formaten, die Intel Ardua unterstützt oder unterstützen wird. Gibt es eine Möglichkeit, sag ich mal, Fremdprojekte zu importieren, wie zum Beispiel von Cubase und Allo?
Das ist in Arbeit, ja. Es gibt ja ein generisches Multimedia-Format inzwischen, OMF heißt das, glaube ich.
Ja, genau.
Ja. Hm. Da gibt's auf der Ardua-Seite eine Sponsorenliste, da kann man sich eintragen.
Ah ja, alles klar.
Das macht viel Arbeit, aber es ist prinzipiell möglich. Paul Davis selber empfiehlt zurzeit ein proprietäres Windows-Programm, was unter Wine funktioniert. Hm. Was in seiner nächsten Version dann Unterstützung für Ardua-Projekte dabei hat. Müssen wir mal auf der Ardua-Website, ich weiß es jetzt aus dem Hut nicht, wie das heißt. Das ist ein kleines Programm, was praktisch bloß eine Formatkonvertierung macht von OMF auf, also man kann aus Cubase dann OMF ausgeben und das dann die Datei übergeben und der gibt ein Ardua-Projekt aus. Und dann hat das, also schreibt das um in ein Ardua-Projekt.
Nochmal eine andere Frage. Zum Beispiel gibt es ja bei so einer Instrument-Definition-Files, werden die von Ardua auch unterstützt? Also sowas in der Richtung.
Das habe ich jetzt akustisch nicht richtig verstanden.
Instrument-Definition-Files.
Ach so, ja. Nein. Nein, die werden noch nicht
unterstützt. Ja, aber mal eine interessante Sache.
Ja, durchaus.
Weil es gibt ja Hersteller, die rausgeben, sozusagen. Zum Beispiel Roland.
Ja. Aber das führt ein bisschen so in die Richtung, die in dem Ardua-Bereich eigentlich gar nicht so geliebt wird. Weil eigentlich wäre das der Job von einem Standalone-Programm, was eben dediziert mit
Instrument. Ich sag mal so, Ardua ist ja noch nicht so weit, beziehungsweise es will ja eigentlich dorthin, sagen wir
so. Ja, letztlich läuft das dann doch in diese Richtung. Ne? Aber letztlich, die Performance steht wirklich ganz oben auf der Prioritätsliste. Hm. Und wenn in einem Seitenbranch vom SVN irgendwer experimentiert mit solchen Geschichten, wie halt ein bisschen davon wegführen, beziehungsweise das ein bisschen erweitern in diese Richtung, eben dass doch mehr mit Plugins gemacht werden kann und so weiter. Mhm. Dann gucken die sich das an und die sagen, aha, aber ich habe hier so eine Testdatei, ich habe hier so ein Testprojekt. Und das lief aber nicht genauso gut wie in der anderen Version, also in der gestrippten Version sozusagen. Und dann heißt das, na, da müssen wir noch dran arbeiten. Also die Performance ist einfach auch so ein Alleinstellungsmerkmal von Ardour. Und es herrscht eigentlich, auch wenn das nicht in der Öffentlichkeit groß verbreitet wird, es herrscht eigentlich das Prinzip, lieber ein Feature weglassen, als bei Stabilität und Performance in irgendwelche Schwierigkeiten zu kommen.
Ich weiß nicht, aber jetzt haben Sie mich wahrscheinlich nicht so richtig verstanden. Instrument Definition File ist ja im Prinzip eigentlich nur ein Abbild von einem Gerät, was sozusagen welche Instrumente zum Beispiel bietet. Irgendwelche Preset-Instrumente von irgendwelchen MIDI-Geräten, sage ich mal.
Ja, das ist doch letztlich bloß ein erweitertes Preset-System für ein Synthesizer.
Richtig.
Ja. Und Preset-Systeme werden bloß sehr basismäßig unterstützt. Mhm. Also ich habe von Instrument Definition File schon gehört. Mhm. Ich muss zugeben, dass ich selber noch nicht damit gearbeitet habe, aber ich kann mir schon was drunter vorstellen und ich weiß, dass es eine Sache ist, die in Ardour noch eine Weile dauern wird. Mhm. Ja, und das auch auf der Prioritätenliste nicht sehr weit oben steht. Also die sagen sich, okay, lass uns erstmal die Engine von dem Plugin richtig zum Laufen bringen und dann mit dem Speichern von den Presets oder vielleicht noch mit dem Importieren aus irgendwelchen anderen Dateiformaten noch, die dann gleich so ein ganzes Instrument definieren oder so. Erstmal soll das Ding funktionieren. So. Und ja.
Also MIDI-Spuren also erst ab Version 3 sozusagen.
Ja.
Wie sieht es mittlerweile mit der MIDI-Engine aus? Wie weit ausgereift ist die?
Ja, wie gesagt, es ist auch mehr auf Präzision und auf Zuverlässigkeit getrimmt als auf Komfort. Mhm. Das heißt, es läuft sehr gut rund, funktioniert sehr perfekt mit dieser, die Synchronisation funktioniert so, dass man sie nicht bemerkt.
Werden SysX schon unterstützt?
Nicht direkt von Ardour, ne. Das kann man zwar in Linux machen, aber auf relativ kruder Basis. Es gibt ein paar grafische Programme auch schon, die jetzt SysX-Editoren irgendwie umsetzen. Aber Ardour selber kümmert sich darum gar nicht. Also ich glaube, das wird auch nicht großartig.
Doch, das wird. Das muss.
Echt, ja?
Muss. Das ist einfach eine Sache, die mit MIDI zusammenhängt. Also ja, ansonsten gut. Ist es einfach nicht
Ja gut, wenn es darum geht, Hardware fernzusteuern, normal mit MIDI, das ja, das kann er jetzt auch schon. Ja, SysX ist noch ein bisschen mehr. Okay, das bezieht sich dann auch auf spezielle Geräte zum Beispiel. Und das kann er mit speziellen Mixern zum Beispiel. Kann er das mit ein paar Mackie-Konsolen und so, geht das. Aber normalerweise, wenn ich SysX höre, denke ich normalerweise an spezielle Synthesizer, die dann Editoren haben oder auch FX-Geräte, 19 Zoll Effekte und so, die dann eben spezielle Oberflächen im Rechner haben, von denen aus sich dann Presets halt manipulieren lassen und so. Es gibt da eine ganze Reihe von Programmen für Linux, aber die sind nicht unbedingt in Ardour implementiert. Das heißt, die lassen sich in der Session dann durchaus auch benutzen, ist kein Problem. Aber Ardour hat ja noch nicht mal eine Implementierung für das Speichern von, also von das Aufrufen von Synthesizern. Ja, und auch die Implementierung von Presets für VST-Effekte, die in Ardour laufen, in Ardour VST, selbst die ist nicht so weit wie in Cubase oder so. Also kann nicht alles. Ja. Und geht natürlich auch immer probieren. Es ist mir immer wieder passiert, ich habe irgendwas gehört, was jemand machen wollte in Ardour. Ich dachte, mal nie von gehört, mal sehen, ob das geht und dann mal gucken, mal ein bisschen suchen. Und read the fucking manual und zack, ja, dann funktioniert tatsächlich. Irgendein kruder Shortcut, wie hier diese MIDI-Learn-Sache, wurde irgendwann eingeführt, stand natürlich in der ewig langen Liste von dem Release dann. Ne? So, und dann, okay, ja, Steuerung, Mittelklick, wer macht das schon? Das war einfach zu einfach. Okay.
So, ja, ich möchte die Diskussion nicht abwürgen, aber wir sind schon ein bisschen über die Zeit. Wir haben auch später angefangen. Ich möchte allen beiden Referenten nochmal danken für ihre Vorträge und möchte damit die Sitzung schließen. Herzlichen Dank.